Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wisst ihr was? Ihr spinnt, ihr Deutschen. Ihr seid realitätsfremd, ihr sitzt in einer Blase. Ihr seid die Verrückten, ihr seid die Spinner, über die die Welt den Kopf schüttelt. Das sagt Deutschlands gefragtester Zukunftsforscher. Legen wir los. So, heute sprechen wir mal von einem Trend anderer Art. Es geht nämlich um einen riesigen Trend, mit dem man im Übrigen auch eine ganze Menge Geld verdienen kann in Form von Klicks und Aufmerksamkeit. Die Rede ist von Reaction-Videos oder Reaction-Podcasts. Da geht es dann weniger darum, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, diesen Standpunkt zu erläutern und damit auch eine gewisse Angriffsfläche zu bieten, sondern es geht vielmehr darum, sich andere vorzuknöpfen und das kann dann auch in gemäßigter Art und Weise oder mal mit einem positiven Unterton stattfinden. Aber in über 90% der Fälle geht es dann darum, diesen Standpunkt in der Luft zu zerreißen. Und weil man ja seine Zuhörerschaft oder seine Zuseherschaft kennt, weiß man natürlich auch, wen man sich davor knöpfen muss und wie man es am besten anstellt, um sich des Applauses und auch der Klicks sicher zu sein. Davon bin ich kein großer Freund. Und dementsprechend werde ich das auch weiterhin, wenn dann nur in Ausnahmefällen, machen. Man darf eine eigene Meinung formulieren, aber eine Diskussion beginnt natürlich nicht damit, sofern man es denn überhaupt darauf abgesehen hat, irgendjemand anders zu diffamieren. Und das stört mich, das sage ich ganz offen, das stört mich auf allen Plattformen. Das passiert natürlich, die sind es gewohnt und müssen vielleicht aufgrund des gewählten Berufes auch damit leben. Das passiert natürlich permanent Politikern, mal in sachlicher Form, sehr häufig auch in völlig unsachlicher Form. Das passiert aber auch anderen. Und ich selber verspüre hin und wieder auch die Neigung dazu, mich zu äußern. Am allerhäufigsten noch auf LinkedIn. Die Plattform erfüllt nicht immer meine Erwartungen, aber lassen wir das, weil irgendwann werde ich mal LinkedIn so kritisieren wahrscheinlich, dass man mich einfach sperrt. Aber vielleicht ja auch nicht. Ich meine es ja nur gut. Ich stelle ja hier nur meinen Standpunkt dar und mich nervt es unheimlich. Ich trainiere meinen Algorithmus so gut es geht in Form von Entfolgen oder Blockieren oder das will ich nicht mehr sehen. Und dennoch sind eine ganze Reihe von Beiträgen dabei, bei denen es einfach nur darum geht, und nichts anderes vermute ich auch dahinter, entweder Frust abzulassen, das könnte ich irgendwie noch verstehen, ist ja menschlich, also kannst ja nicht ständig deinen Hund und deine Kinder oder sonst irgendjemanden schlagen. Es ist Ironie, man sollte nie jemanden schlagen. Was ich damit sagen möchte, Frust abzulassen, ist ja etwas Normales. Und wenn man mal abends schnell einen Post rausholt, darüber, wie schlecht es doch wieder in Deutschland läuft und wie wir alles auch viel, viel mieser angehen als der Rest der Welt. Und ihr müsst euch nicht wundern, wenn alle auswandern und, und. Also diese Art des Deutschland-Bashings, ja, beim letzten Mal habe ich mich darauf eingelassen, als jemand gesagt hat, der Medaillenspiegel sei ein Spiegelbild dafür, dass bei den Bundesjugendspielen jetzt nicht mehr nach Leistung unterschieden wird. Ich habe keine Kinder in dem Alter, aber ich habe die Diskussion natürlich auch verfolgt. Mein sehr zurückhaltender Kommentar lautete, diejenigen, die in den letzten 2 Jahren bei den Bundesjugendspielen teilgenommen haben, die werden wohl kaum diejenigen gewesen sein, auf denen unsere Hoffnung bezüglich der Medaillen in Paris lag. Also das muss ja wohl ein Trend sein, der sehr viel früher begonnen hat. Und natürlich darf man hier, wenn wir über Sportförderung sprechen und, diese Kritik darf man äußern. Nur manchmal ist es eben absolut haarsträubend. So, und jetzt gab es einen Post und der hat mich richtig genervt. Aber der hat mich so auf eine Art und Weise genervt, dass ich dachte, okay, jetzt nochmal durchatmen und dir mal ganz genau anschauen, worum geht es eigentlich und wer äußert diese Kritik. An dieser Stelle schon der Hinweis, nicht, dass jetzt der Gedanke aufkommt, naja, jetzt machst du aber gleich genau das Gleiche, was du bei anderen kritisierst. Ich versuche den Autor dieses Posts, nämlich Sven Gábor Janschky, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, versuche ich hier in den Podcast einzuladen. Und dann werde ich gern auch noch weiter mit ihm über dieses Thema sprechen und auch über den Post. Ich lese ihn euch einmal vor. Und ja, ich lasse es mal völlig neutral, was das bei euch auslöst, ob ihr sagt, ja, verstehe ich, oder ob es euch ärgert, möchte ich jetzt erstmal gar nicht kommentieren, beziehungsweise euren Emotionen dürft ihr jetzt freien Lauf lassen. Vor einer Woche schreibt er also auf LinkedIn, in fetten Lettern, ihr spinnt, ihr Deutschen. Ich habe in der letzten Woche hier im Silicon Valley mit Indern gesprochen, die in 2 Jahren eine 3 Milliarden US-Dollar AI-Company aufgebaut haben. Mit einem amerikanischen 13-fach Seriengründer, der in einem Haus, ich weiß, was ihr denkt, 13 Mal gründen. Was ist denn da schiefgegangen? Aber das ist natürlich auch mein zynischer Gedanke, der hier immer mitschwingt. Also ich lese weiter vor. Mit einem armenischen 13-fachen Seriengründer, der in einem Haus gemeinsam mit autonomen AIs lebt. Mit einem Israeli, der Milliarden US-Dollar Produktivitätssteigerung für Unternehmen aller Branchen mit KI-Agenten Schwärmen umsetzt und gerade von Dubai und Riad abgeworben wird. Mit dem Ex-Chef-Scientist von Salesforce, der in den nächsten 5 Jahren revolutionäre Durchbrüche in allen Naturwissenschaften erwartet, weil das Reasoning der KI schon heute auf Proteine und Real-World-Objekte übergeht.
And so the same idea that powers large language models to answer questions in natural language, that same exact idea can be used, and we used it in 2018, to predict new protein structures. And then we actually went further and synthesized those. This was at Salesforce Research. A lot of people asked, why does a CRM company need to generate proteins? To which I always asked, why does a search engine need to fold them?
Jetzt komme ich gerade aus einem Gespräch, in dem alle davon ausgingen, dass OpenAI die nächste Stufe der Human-like AGI schon heute fertig hat und nur noch 1 Jahr braucht, um sie zu domestizieren, bevor sie publik wird. Wer hat uns mickrigen 80 Millionen Deutschen diese bodenlose Arroganz gegeben, zu denken, dass unser Angstkomplex bzw. unsere Angstkomplexe die Realität der Welt bestimmen, obwohl 8 Milliarden andere gerade die Zukunft ihrer Kinder bauen. Die ganze Welt arbeitet am größten technologischen Quantensprung der Menschheitsgeschichte. Und ihr redet euch ein, das sei eine Blase? Mein Geschäftspartner von Meta, der die Meta AR-Brille baut, berichtet, dass Deutschland das einzige Land der Welt sei, in dem die Brille sich unbenutzbar abschaltet. Datenschutz, Ausrufezeichen. Die einzigen, die in einer Blase sitzen, sind wir Deutschen. Wieder in großen Lettern, ihr seid die Realitätsfremden, die Verrückten, die Spinner, über die die Welt den Kopf schüttelt. Der Aufhänger und hier noch als Foto mit eingefügt, als Grafik, ist ein Artikel des Handelsblatts. Und da geht es darum, die KI-Blase, so schreibt das Handelsblatt, die Zweifel der Märkte an künstlicher Intelligenz wachsen, welche Versprechen die Technologie halten kann und welche Geschäftsmodelle Zukunft haben. Darunter finden sich 242 Kommentare, 73 Mal wurde dieser Beitrag direkt geteilt. Und darunter sind die Kommentare natürlich von bis. Von sehr sauer, was motzen Sie hier, was gehen Sie 80 Millionen Deutsche an, bis hin zu der Tonfall dieses Posts ist sehr hart, aber im Kern sind die Aussagen korrekt. Was sind das für unsachliche und schroffe Bewertungen? Nichts gegen Ihre Meinung, aber die Art und Weise, wie es geschrieben ist und, und. Und als ich die Kommentare gelesen habe, habe ich Abstand davon genommen, das Ganze zu kommentieren. Denn mein erster Reflex war genau der. Was fällt ihm denn ein, einfach von uns Deutschen zu sprechen? Also die ganze Welt macht alles wunderbar, nur wieder mal wir Deutschen, weil wir ja nichts von Fortschritt verstehen, weil wir in unserer Blase sitzen. Was maßen wir uns überhaupt an? Zuerst einmal möchte ich dazu festhalten, folge ihm noch gar nicht, sollte ich vielleicht machen, wenn ich ihn anfrage. Ich glaube, der Aufhänger ist nicht ideal gewählt. Das ist nicht das Entscheidende. Das hat nichts mit der Kernaussage hier zu tun. Ich glaube, er hätte das Ganze auch ohne diesen Handelsblatt-Artikel hier so gepostet. Es gibt auch an anderer Stelle Kritik an dem Verhalten Deutschlands, das lassen wir jetzt mal so pauschalisiert stehen, wenn es um Zukunftsthemen geht. Ich habe mir den Artikel vom Handelsblatt etwas näher angesehen und ich finde den Artikel nicht schlecht. Also er ist ziemlich aufgegliedert, relativ lang. Es geht also um verschiedene Arten von KI, wohin sie sich entwickelt. Und zum Schluss wird es ein bisschen kritischer. Ich denke aber, der Titel die Frage, ist das eine KI-Blase oder letztlich, da ist kein Ausrufezeichen dahinter, sondern da steht die KI-Blase. Ja, Vielleicht fehlt da ein Fragezeichen, muss man sagen. Das bezieht sich wohl auf die Bewertung. Und das eine hat mit dem anderen natürlich rein gar nichts zu tun. Deswegen, ja, wir kommen gleich noch zu seiner Intention, die ich annehme, ja, die ich antizipiere, bevor ich jetzt das Gespräch mit ihm führe. Es geht ihm vermutlich nicht um die Bewertung von Aktien an der Börse. Darauf bezieht sich aber der Titel des Handelsblattes, denke ich. Ein Beispiel ist hier, sagt der Fondsmanager Bert Flossbach, kennt man vielleicht, Flossbach und Storch. Über kurz oder lang werde Nvidia Konkurrenz bekommen und das werde die derzeit extrem hohen Margen verkleinern. Von einem Euro Umsatz bleiben derzeit fast 60 Cent als Gewinn abhängen. Man muss sagen, wenn man mit Blick auf die letzten Quartalszahlen, warte mal, wenn ihr diesen Podcast hört, werden dann, es kann sein, dass genau an dem Tag ist, ihr hört ihn am 29. Gestern sind die Nvidia-Quartalszahlen gekommen, am 28.
John, second quarter earnings are in for Nvidia, 68 cents adjusted versus the estimate of 64 cents, so a beat on its bottom line. Revenue at 30.04 billion, also higher than Wall Street consensus of 28.7 billion. We have comments here from CEO Jensen Huang in the press release. Hopper demand remains strong and the anticipation for Blackwell is incredible.
So oder so, selbst wenn die Erwartungen nicht übertroffen werden sollten, kann man hier von einer echten Erfolgsstory sprechen. Zuletzt waren die Margen sogar noch etwas höher als 60%. Bert Flossbach sagt weiter, die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass hohe Umsatzrenditen immer Konkurrenz angezogen haben. Ich weiß nicht, wie schnell das bei Nvidia der Fall sein wird, aber es wird passieren. Und dafür die Bewertung der Aktie, die Cashflows der nächsten 10 Jahre entscheidend sind, wird die Aktie einbrechen. Das halte ich nicht für ganz korrekt. Es ist korrekt, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird, aber nicht die Zukunft der nächsten 10 Jahre, sondern die nächsten 12 bis 24 Monate sind entscheidend. Das heißt also, Nvidia kann durchaus noch etwas im hohlen Flug bleiben oder eben auch nicht. Ich kenne die Quartalszahlen von Nvidia nicht. Was klar ist, da gebe ich ihm vollkommen recht, es ist praktisch ausgeschlossen, dass sie diese hohen Margen halten. Aber das ist ja eine Diskussion über ein Unternehmen und das gilt natürlich auch für andere Unternehmen, dass zum Teil insbesondere die Aktien aus der ersten Reihe, die auch maßgeblich die Rallye der letzten Monate getragen haben, dass hier eventuell etwas überzogene Zukunftsaussichten an die Geschäftsergebnisse mitschwingen. Das ist, denke ich, eine korrekte Aussage. Ich glaube, insbesondere in der zweiten und dritten Reihe, wenn wir über die Unternehmen sprechen, die zum Beispiel die Energieinfrastruktur liefern, die wir für diese Datenzentren brauchen, die wir eines Tages für autonomes Fahren brauchen, die wir schlicht und einfach für jede Form der Digitalisierung brauchen, die Unternehmen sind überhaupt nicht zu teuer. Das heißt also, es gibt nicht den AI-Hype, sondern es gibt die Hardware-Ausrüster im Sinne der Chip-Hersteller, die zum Teil sehr hoch bewertet sind. Es gibt das Cloud-Business, was relativ hoch bewertet ist. Ansonsten würde ich hier nicht von einem breiten Hype sprechen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es eine die KI-Blase gibt, die hier platzt. Weil es sich eben aber im Unternehmen und um Cashflows der Zukunft handelt, ist das vielleicht nicht der Punkt, den man jetzt den Handelsblatt irgendwie anlasten kann. Also den Artikel so zu schreiben, finde ich nachvollziehbar. Und nochmal, der Artikel ist meines Erachtens auch ganz gut. Er ist, ich glaube, dass die etwas unterschätzt wird, was KI in anderen Bereichen noch erreichen kann. Nur darum ging es ja nicht. Sondern hier ist natürlich eine Deutschlandkritik drin. Kritik daran, dass wir uns in vielen Bereichen zu langsam bewegen, dass wir zu skeptisch sind. Habe ich an der Stelle schon gesagt, was er macht? Ich glaube im Intro, laut dem eigenen Profilbeschreibung, ist der Deutschlands gefragteste Zukunftsforscher. Ich habe auch schon einige Male etwas von ihm gehört. Ich habe sogar schon etwas gelesen von ihm. Er hat nämlich mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem 2030, wie viel Mensch verträgt die Zukunft?
Wir Zukunftsforscher reden nicht mit 29.000, sondern eher so mit 29. Warum tun wir das? Weil wenn Sie wissen wollen, wie das wahrscheinlichste Zukunftsbild, nicht das wünschenswerte, da gibt es noch einen Unterschied, das wahrscheinlichste Zukunftsbild des Jahres 2030 ist, dann entsteht das nicht aus dem Durchschnitt der 29.000, sondern aus dem, was die wesentlichsten 29 entscheiden, was sie in die Welt treiben.
die Neuvermessung der Werte, hat er geschrieben, das Recruiting-Dilemma, Rule Breaker und so weiter und so fort. Ich kann euch nicht sagen, ich habe nicht das komplette Buch, sondern einen Teil daraus gelesen und immer mal wieder verschiedene Artikel. Und mir hat das gefallen, was er geschrieben hat. Gefallen hört sich so an wie schöner Roman oder nicht so schöner Roman. Hat leider kein Happy End. Also ich finde den Bereich Zukunftsforschung, ob man das jetzt Coach nennt oder nicht, geschenkt. Ich finde den extrem spannend. Ich habe euch ja nicht ganz zufällig, habe ich ja über Ray Kurzweil hier gesprochen. Und der ist sicherlich der Zukunftsforscher, Zukunftsdenker schlechthin. Zumindest mal im englischsprachigen Bereich. Ich finde das höchst spannend und auch höchst sinnvoll. Hier steht im Profil Scientist, also Wissenschaftler, Chairman, Speaker, Investor, Autor, Zukunftscoach und so weiter und so fort. So, ich finde das sehr spannend. Der Post hat mich im ersten Moment dennoch aufgeregt. Ich habe allerdings, und das ist für mich so ein kleines Warnzeichen, normalerweise sind ich befinde mich oft in einer Minderheit. Das muss mit meiner Kindheit zusammenhängen. Ich kann es euch nicht verraten. Aber oft, wenn es also diesen Post gibt und dann geschrieben wird, wir haben hier, nehmt das Beispiel Wärmepumpen oder E-Autos, dann kann sich ziemlich sicher sein, der Autor, ich habe es ja schon gesagt, die meisten Autoren, die meisten, die Posts oder Videos oder Podcasts absetzen, sind sich ziemlich bewusst, haben ein gutes Gespür dafür, wer hört ihnen zu, wer wird vermeintlich applaudieren. Und die meisten Menschen bekommen lieber Applaus. Und das kommt dann auch. Da wird dann also gesagt, wir haben hier mit diesen Wärmepumpen alles verkehrt gemacht. Die ganze Welt lacht uns aus. Und darunter stehen dann 100 Kommentare. Ja, wirklich, wie kann man nur? Und ich wandere aus nach Dubai und den ganzen Sums. Da es aber unter diesem Post, und das ist ja durchaus provokant zu sagen, ihr spinnt, ihr Deutschen, war es schon sehr kritisch. Und deswegen dachte ich mir, schau es dir nochmal genauer an. Schau es dir nochmal an, was er sonst so schreibt. Und er hat darüber hinaus als Reaktion auf diesen Post dann noch einen Beitrag erstellt, in dem er erzählt aus einem Gespräch mit einem Stanford-Professor. Ich lese es nochmal ganz kurz vor. Vielen Dank für eure Kommentare. Ich hatte heute eine spontane Diskussion mit einem Stanford-Professor für das europäische Innovationssystem zu der Frage, warum Deutschland sich selbst abhängt. Seine Antworten sind interessant. So, und dann erzählt er in kurzer Form. Und die Antwort ist wiederum ganz interessant. Wir haben das Gefühl, dass wir durchaus kritisch auf uns selbst blicken. Das äußert er völlig zu Recht. Ich glaube, wenn wir das eine Richtung erstmal im Kopf haben, beziehungsweise wenn wir von außen für eine Eigenschaft, so meinen wir zumindest, eher noch positiv gesehen werden, dann ist es Selbstkritik. Die Deutschen sind eher zu kritisch. Ja? An allem haben sie irgendwas zu kritisieren, an sich selbst auch. Ob das aber wirklich in den relevanten Punkten auch so ist, ob wir da wirklich so durchlässig sind, die Frage hat er mit Recht gestellt. Dieser Stanford-Professor hat also auf Deutschland einen Blick geworfen und sagt, ihr habt eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Familienunternehmen. In Familienunternehmen wird in der Regel nicht viel kritisiert, denn das würde bedeuten, man müsste oft den Familienvater, das Familienoberhaupt kritisieren. Passiert das wirklich? Dann haben wir eine ganze Reihe von Wissenschaftlern. Kritisieren sich Wissenschaftler wirklich selbst oder müssen sie sich permanent gegenseitig beurteilen und unterlassen es deshalb, zu kritisch zu sein, damit man sie nicht aus dieser wissenschaftlichen Gilde rausschmeißt? Dann haben wir Gewerkschaften, die einen beachtlichen Teil des Fundaments unserer Arbeitnehmerschaft ausmachen. Wird in Gewerkschaften kritisiert. Es geht ja immer um den Blick auf sich selbst. Also, dass Gewerkschaften andere kritisieren, das wissen wir durchaus. Aber gehen Gewerkschaften selbstkritisch vor? Darum geht es. Dann die Politik. Die wird natürlich kritisiert. Ist sie aber wirklich selbstkritisch? Das können wir vermutlich alle. Von allen Punkten, die ich bis jetzt aufgezählt habe, wird wahrscheinlich jetzt jeder zustimmen und sagen, ja, nee, das ist sie nun wirklich nicht. Aber gerade deshalb ist es spannend, darüber nachzudenken. Und dann haben wir Medien, die letztlich uns nur einhüllen. So heißt es da. In jedem der einzelnen Punkte könnte man natürlich jetzt abwägen und sagen, ja, es gibt natürlich aber auch andere Stimmen. Und ich glaube, wir haben durchaus auch die Fähigkeit zur Selbstkritik. Und wenn ich mir auch unsere Medienlandschaft anschaue, dann habe ich nicht den Eindruck, wir klopfen uns nur auf die Schultern. Insbesondere in dem Punkt Medien darf man sich ja mit dem Ausland vergleichen. Und bei jeder Kritik, es gibt wirklich Medienlandschaften und gerade die USA, bei denen man dann noch schärfer hinschauen könnte. Die sind dann oft so eindeutig bestimmten politischen Lagern zuzuordnen, auch nicht bei allen. Es gibt hier kein Schwarz und Weiß. Aber ich wäre bei den Medien vorsichtig mit einer pauschalen Kritik. Und diese Gedanken, die finde ich spannend. Und jetzt mal einfach mal zurückziehen und alle fetten Lettern weglassen, die alles, was groß geschrieben ist. Ich bin mir relativ sicher, es ist ganz bewusste Provokation gewesen, das so zu schreiben. Denn man würde sonst die Adjektive nicht verwenden. Zu viele Adjektive, um ein Sorgen bei mir oder zu viele Adjektive hinterlassen bei mir den Eindruck, da möchte jemand bewusst die Leute aus der Reserve locken. Und zu schreiben, die mickrigen 80 Millionen Deutschen, die bodenlose Arroganz oder ein Angstkomplex. Ja, die ganze Welt macht das, aber wir sind in einer Blase. Das ist vielleicht, sehr wahrscheinlich sogar absichtliche Provokation. Und bevor ich jetzt nur beschreibe, und heute ist es ja nicht viel mehr, ich sagte ja, in so einem Reaction-Video sagst du eigentlich nur, was andere von sich geben. Und ich möchte ja gerade eben jetzt nicht mit dem Hammer draufhauen, sondern ich möchte gerne direkt mit ihm sprechen. Ich glaube, die Provokation ist berechtigt. Über den Stil kann man streiten, aber ganz ehrlich, kann man auch lassen. Also wer bin ich, der ich gelegentlich mal Videos mache, wo dann Crash oder kein Crash drüber steht? Also irgendwas mit großen Lettern zu schreiben und damit Aufmerksamkeit erhaschen zu wollen, geschenkt. Wenn du schreibst Post Nummer 24, dann schaut sich's eben auch keiner an und dann macht's auch keinen Spaß, dann kriegt man auch keine Reaktion. Wenn ich also all das rausfiltere und letztlich nur den Vorwurf nehme, die Deutschen reagieren sehr, sehr vorsichtig, wahrscheinlich auch zu langsam, wenn es um technologischen Fortschritt geht. Dann glaube ich, das stimmt. Ich habe heute mit meinen Kindern zu Mittag gegessen und wir haben über die Entwicklung, die Geschwindigkeit der Entwicklung von AI gesprochen. Angeschlossen an einen Artikel, den ich gelesen habe, der ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft geblickt hat, hinsichtlich der Annahme, dass viele dieser Large Language Models, insbesondere ChatGPT, schon weiter seien, als wir uns das heute vorstellen, aber aus Sicherheitsgründen einfach noch nicht lanciert werden.
I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. But we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that.
Einfach nicht der Öffentlichkeit gegeben werden, weil man sagt, das können wir so nicht kontrollieren. Und das sorgt natürlich für Zukunftsangst, für Zukunftssorge. Und wann immer man die Chance hat, in Deutschland sich Sorgen zu machen, dann wird man sich auch Sorgen machen. Und dass wir, und da nehme ich einfach mal alle mit rein, obwohl jedes Individuum wahrscheinlich sagen würde, ja, bei mir ist das aber ein bisschen differenzierter zu sehen. Wir sehen wahrscheinlich mehr Gefahren als Chancen, in zumindest mal überall dort, wo wir nicht ganz genau wissen, wohin es geht. Und wenn der Rest der Welt sich aber anders verhält, dann sorgt das dafür, und ich glaube, das könnte bei dieser Entwicklung so sein, dass wir abgehängt werden in diesem Bereich. Das ist nicht das Ende eines Landes. Ein Land steigt, rise and fall. Also ein Land steigt auf, prosperiert über Jahrzehnte hinweg. Ein Land steigt auch ab über Jahrzehnte hinweg. Wenn man durch deutsche Lande fährt, dann sieht man, dass wir durchaus noch Substanz haben. Selbst wenn sich die Dinge jetzt sofort zum Besseren, wie auch immer das aussieht, wenden würden, dann ginge es trotzdem erstmal ein bisschen weiter bergab. Aber dass wir wahnsinnig viel Bürokratie, wahnsinnig viel Verwaltung haben, und dass wir dadurch viele Bereiche des Fortschritts massiv hemmen. Ich glaube, das würde fast niemand bestreiten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass man es jetzt anspricht. Denn immer dort, wo es zumindest teilweise exponentielle Entwicklungen gibt, dauert vielleicht der Moment, bei dem dann andere sich auf der Überholspur befinden, eben nicht mehr Jahrzehnte, sondern vielleicht nur wenige Jahre. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir entscheidende, wichtige Themen, und dazu gehört natürlich auch die Aufstellung unserer Verwaltung und die Möglichkeit erstmal, den Boden zu schaffen für Fortschritt, dass das zu langsam ist derzeit. Und das ist kein Prozess, der von heute auf morgen alles beenden wird. Und unsere Leistungsträger verschwinden auch nicht alle von heute auf morgen nach Dubai, nach Riad oder in Silicon Valley. Aber wenn du so ein Unternehmen in dieser Richtung gründen wolltest, ja, ich glaube, wir haben, ist nicht gerade eine deutsche AI-Firma an Google verkauft worden, dann würdest du das sicherlich nicht in Deutschland machen. Und allein schon dieser Gedanke, solche Unternehmen, insbesondere Unternehmen, bei denen es sich um Digitalisierung, AI, eigentlich fast alles, was wir als Zukunftsthemen betrachten, die würde man, wenn dann nur mit Förderung, hier in Deutschland gründen oder gäbe es andere Standpunkte mit besseren Voraussetzungen. Und das ist ein echtes Problem. Denn wir haben irgendwann nicht mehr so viel Substanz, dass wir uns einfach darauf verlassen können, na gut, wir produzieren aber immer noch. Wir produzieren sicherlich auch noch ein paar Jahre weiter. Aber dass andere Standorte für die Produktion besser geeignet sind, das wird wohl keiner beschreiben. Werden es einige, bestreiten wird es kaum einer. Dienstleistung hängt auch sehr viel mit Regulierung zusammen. Also was ich damit sagen will, ich möchte jetzt gar nicht, gerade weil ich für dieses Gespräch mir noch ein bisschen was, ich hoffe, es kommt zustande, schauen wir mal, noch ein bisschen was aufbewahren möchte. Ich will es jetzt gar nicht in schwarz oder weiß unterteilen. Ich glaube auch, dass man bei Entwicklungen, die potenziell unkontrollierbar sind, auch Regulierung braucht. Aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass wir immer über Grauzonen sprechen, wenn wir etwas regulieren, was andere aber nicht regulieren. Und da wir, was das angeht, in einer vernetzten Welt leben, wir möchten ja noch nicht, dass wir wie in Nordkorea dann einfach uns abschotten gegenüber dem Rest der Welt, indem wir sagen, wir stellen das Internet in diesen Bereichen ab. Das können wir uns nicht erlauben. Und von daher müssen wir natürlich einen Weg finden. Und wenn der sich für uns erstmal unbequem anfühlt, ja, gerade ist es doch gerade das Richtige, dann vielleicht in diese Diskussion mit einzutreten und zu sagen, ja, dann sind wir eben die Mahner. Aber in dem Moment, wo wir einfach Mauern bauen der Regulierung, haben wir auf jeden Fall das Nachsehen. Komplett unreguliert und so, wie es teilweise eben auch im Silicon Valley stattfindet, es ist für mich keine angenehme Entwicklung, keine angenehme Vorstellung, dass am Ende diejenigen, die das meiste Kapital haben, und das sind nun mal diese großen Tech-Konzerne, dass die dann bestimmen, wie unsere Gesellschaft, und das ist ein großer gesellschaftlicher Einfluss, der hier entsteht, wie die aussieht. Das ist meines Erachtens, gehört das nicht in die Hände von Unternehmen, das habe ich kürzlich schon gesagt. Aber gerade deshalb muss man natürlich dann auch Alternativen schaffen, die aber trotzdem technologische Fortschritte zulassen. So, ich mache mal an dieser Stelle kurz Schluss. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir zu dem Thema. Ja, hier unten ist, ich hoffe, ich habe es bis dahin geschafft, eine Mail-Adresse. Zum einen mit Fragen, auch mit Gedanken gerne dazu. Das ist ein Riesenthema, ich weiß, aber jeder hat vermutlich den einen Gedanken im Kopf, der ihn am meisten interessiert. Nutzt gerne die Möglichkeit, schreibt mir dazu und an der Stelle machen wir jetzt mal einen Cut. So, ich frage jetzt mal ChatGPT, was ich ihn fragen soll. Also, wir hören uns. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch jetzt ganz kurz die Zeit nehmt, ein Feedback zu hinterlassen, mir am besten 5 Sterne zu geben. Macht, was ihr wollt. Am meisten freue ich mich nämlich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dann, alles Gute, euer Lars.